Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Business Turbos, dem Podcast von Philipp Semmelroth. Ich bin Philipp Semmelroth. Viele hatten sich ja meine Hörbücher auch von meinen Büchern Business Turbos 55 oder eben auch So bauen Sie ein profitables Unternehmen angehört und gesagt, Philipp, du musst mal irgendwie was Eigenes machen. Wir würden gerne deine Sprechgeschwindigkeit, deine Energie und so weiter auch spüren. Die Hörbücher hatte ich ja extra von jemand anders einsprechen lassen, der ein bisschen ruhiger auftritt, damit du beim Autofahren, wenn du das Hörbuch hörst, nicht vorm Baum rast. Aber hier ist es eben so, hier geht es ja um mich selber und deshalb möchte ich mit dir einfach auch so ein paar Erlebnisse teilen, die ich so die ganze Zeit mache und auch mal reflektiere, weil ich glaube, daraus lassen sich gute Impulse auch fürs Business ableiten. Und heute geht es um das Thema Sichtbarkeit, Buchbarkeit, Testbarkeit und hier möchte ich einfach mit dir was teilen, was ich jetzt gerade wieder im Urlaub so ein bisschen wahrgenommen habe. Ich war jetzt tatsächlich mit der Familie im Urlaub und zwar in Holland. Ich fahre jetzt seit 43 Jahren immer an dieselbe Stelle in Holland. Ich habe mal was anderes ausprobiert, war da aber nicht wirklich happy. Meine Großeltern hatten früher ein Haus, das haben wir 1995 verkauft, hat 55.000 Euro gebracht, kannst du dir selber überlegen, kann kein Riesending gewesen sein. War im Prinzip einfach nur ein Gebäude, in dem man eine Küche und ein Badezimmer und 7 Betten hatte, weil es eigentlich nur darum ging, da zu übernachten, wenn man nicht am Strand war. Aber weil das Haus existierte, 315 Kilometer von meinem Elternhaus nur entfernt war und ich da auch die Gelegenheit hatte, dann die Osterferien, Sommerferien, Herbstferien mit Oma, Opa und vielleicht auch meinen Eltern und meinem Bruder und so weiter zu verbringen, habe ich da tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Summe schon ja, verbracht. Kenne da jeden einzelnen Baum, kenne da jeden Strandabschnitt, weiß genau, wo ich parken muss, weiß genau, wo ich essen möchte, weiß genau, wo man eben einkauft und kann da super gut abschalten, weil ich da niemals diesen Druck habe, den der ein oder andere aus dem Urlaub kennt. Ah, ich muss was erleben, ah, ich muss hier das Maximum rausholen, ah, ich muss hier alles testen, ich muss hier irgendwie mich umsehen, ich darf hier nichts verpassen und diesen Druck habe ich halt in Holland überhaupt nicht und von daher ist es für mich schön, einmal im Jahr an diesen Ort zu fahren, um da einfach mal wieder so ein bisschen Kraft zu tanken. Wenn du mir auf Social Media folgst, dann siehst du ja auch, weiß ich nicht, war ich jetzt in Dubai dieses Jahr, war ich in Paris dieses Jahr, war ich in der Türkei dieses Jahr, bin ich halt in USA gewesen dieses Jahr. Das heißt, es gibt noch genug andere Urlaubsziele und Businessziele, weil ich in Vegas zum Beispiel geschäftlich war. Türkei tatsächlich auch. Aber wenn ich da so rumreise, freue ich mich. Aber das ist so ein bisschen mein Energie wieder Aufladort und da war ich jetzt gerade wieder. So, und weil ich da ja alles kenne, bin ich da natürlich auch deutlich entspannter. Das heißt also, wenn ich da so rumlaufe, dann weiß ich ja, okay, ich muss hier nichts beobachten, weil ich kenne alles schon. Ich kann dir wahrscheinlich sogar genau sagen, wo du überall hinfahren musst und parken, bla bla bla. Alles kein Thema. Aber jetzt ist es eben so, da gibt es eine Stadt. Diese Stadt heißt Sluis. Und das ist eigentlich die größte Stadt da mit der schönsten Innenstadt. Da ist so ein kleiner Bach innen drin und mittendrin in dieser Stadt, da kann man langlaufen, da gibt es jede Menge Restaurants und so weiter. Und ich bin jetzt da so mit meiner Frau, die wünscht sich dann immer ein, zwei Mal während unseres Aufenthalts dann da durch diese Stadt zu gehen. Ich könnte mir das klemmen, aber sie möchte dann auch noch mal ein bisschen was anderes sehen. Dann wünscht sie sich da so lang zu gehen und während wir das dann gemacht haben, habe ich mich einfach so ein bisschen umgeschaut und diese ganzen Restaurants gesehen. Es war ein richtig cooler Tag, super Wetter, die ganzen Läden waren alle voll, alle hatten auch ganz viele so Tische, Stühle auf die Straße gestellt. Es war auch aus meiner Sicht ein bisschen voller als sonst. Das heißt, die hatten vielleicht noch ein paar mehr Stühle dazu gestellt, weil es war echt gutes Wetter und jeder einzelne Platz wirkte auch besetzt. Und weil ich jetzt halt da schon so oft war, kann ich natürlich auch so ein bisschen sagen, okay, das war ein gutes Restaurant, da kann man sehr gut Oktopus essen. Ich esse ja gerne so Meeresfrüchte und so ein Zeug. Da kann man meinetwegen auch Muscheln essen und da gibt es Steak und was auch immer. Und da kann man meinetwegen Pfannkuchen essen oder je nachdem, was man da schon mal so getestet hat. Aber was mir eigentlich durch den Kopf gegangen ist, war, wenn du beispielsweise in einen neuen Ort kommst, was animiert dich, ein neues Restaurant zu testen? Was muss passieren, dass wenn da ganz viele Restaurants sind, dass du in ein spezielles von denen reingehst? Und die Antwort brauchst du mir jetzt nicht sagen. Das sollst du nur mal im Kopf als Inspiration nutzen, um zu überlegen, was kann man eigentlich tun, um sich von den anderen, die ja auch alle irgendwie Essen anbieten und so weiter, abzuheben? Und was ist das, was dich anspricht? Was muss eine Location bieten, dass du sagst, hier fühle ich mich wohl, hier würde ich gerne bleiben, hier komme ich vielleicht auch wieder hin und so weiter? Und deshalb, die erste Frage, die, glaube ich, Leute im Business voranbringt, ist einfach die Frage zu beantworten, was macht die Leute so neugierig, dass sie dich mal testen werden? Und dann musst du aber die nachgelagerte Frage stellen, was muss dann im Zuge dieses Tests passieren, dass die Leute auch wiederkommen? Weil da gibt es jetzt Läden, da kennen mich zum Beispiel die Inhaber auch, weil die einfach wissen, jedes Jahr kommt der Semmelroth vorbei. Und die, sie sind wieder hier und meistens wissen die dann auch, wenn ich 2 Wochen bin, ich komme dann in der zweiten Woche nochmal wieder und so weiter. Das ist halt einfach eingespielt. Ich habe ja gar keinen Kontakt mit den Leuten im ganzen Jahr. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dann wird man halt direkt wiedererkannt. Aber das liegt ja daran, dass ich weiß, Ich war da mal, ich bin da beim ersten Mal super happy gewesen und deshalb wollte ich das nochmal erleben. Und weil dann dieser Level of Happiness, würde ich es jetzt mal nennen, nicht enttäuscht wurde, komme ich natürlich immer wieder. Und ich glaube, es geht dann sogar so weit, dass wenn man dann ganz, ganz oft sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat, dann wirst du auch mal einmal eine negativere Erfahrung verzeihen und daraus nicht direkt ableiten, da gehe ich nie wieder hin, sondern einfach denken, in der Gesamtbetrachtung aller Einzelereignisse steht dieses Unternehmen immer noch sehr positiv da, also gehst du da wieder hin. Weil jetzt war es tatsächlich so, ich hatte auch meine Mutter mal mit ihrem Lebenspartner eingeladen. Mein Vater ist 2011 gestorben und deshalb hat meine Mutter jetzt einen Lebenspartner. Und die waren mal gekommen, hatten uns im Urlaub besucht. Ich hatte die eingeladen, weil ich dachte, es wäre ja mal ganz nett, auch mit meiner eigenen Mama noch mal am Strand zu sein, so wie früher auch. Und wenn die dann auch mal mit meinem Sohn da am Strand spielt und so weiter, könnte das ja ganz cool werden. War auch, aber wir sind dann in dieses eine Restaurant, was mir jetzt so vor Augen schwebt, reingegangen. Und das war an dem Abend so gut besucht. Und ich glaube, die hatten ein paar Personalprobleme, dass wir da tatsächlich ewig aufs Essen gewartet haben. Und meine Mutter, die jetzt das Restaurant nicht so gut kannte, sagte dann so, boah, das dauert aber auch hier. Ich sage, ja, aber das ist nicht immer so. Ja, aber Philipp, mein Gott, was machen die denn hier? Ich sage, ja, Mama, aber ist nicht so. Und dann fange ich sogar an, dieses Unternehmen zu verteidigen, weil ich so viele positive Erfahrungen gesammelt habe. Und deshalb überleg mal, bezogen auf dein Business, weil wir wollen ja jetzt nicht überlegen, wie kommst du in dieses Restaurant, sondern was kannst du daraus für dein Business ableiten? Was musst du tun, damit du im Prinzip einfach aus der Masse der Anbieter herausstichst, damit wenn jemand, der sich gerade im Entscheidungsprozess befindet, im Auswahlprozess befindet, sich für dich entscheidet? Und was muss dann in diesem Prozess passieren, dass der wiederkommt und dich eventuell sogar noch vielleicht verteidigt, wenn dann andere ihm nahestehende Personen versuchen, diese Entscheidung in irgendeiner Form als schlechte Entscheidung dastehen zu lassen oder zumindest kritisch zu hinterfragen. Und deshalb glaube ich, du musst dir aber auch überlegen, was ist eben neben dem Inhalt sonst noch wichtig, weil du wirst, wenn du das jetzt mal durchdenkst, gar nicht einfach nur das an dem Essen festmachen, sondern vielleicht auch an der Location, an der Art, wie man mit dir spricht, an dem ganzen Service, den du erlebst, an der Art, wie man sich vielleicht auch an dich erinnert, wie man dich hofiert, wie man dir vielleicht auch bestimmte individuelle Wünsche erfüllt und so weiter. Ich will dich da jetzt mental nicht zu sehr lenken, um deine Kreativität nicht auszubremsen, sondern was ich möchte, ist, dass du wirklich selber mal überlegst, was ist alles für dich wichtig und dann mal überträgst, was wäre in meinem Geschäftsmodell vielleicht auch ein solches vergleichbares Kriterium und haben wir das ausreichend berücksichtigt? Ist das vielleicht auch allen einzelnen Mitarbeitern ausreichend klar? Haben wir sichergestellt, dass wir hier einen gewissen Qualitätsstandard aufrechterhalten? Haben wir sichergestellt, dass wir elementare Bestandteile einer Kundenbeziehung immer wieder auch in dieser Kundenbeziehung erlebbar machen? Oder ist es nur so, dass wir das toll alles aufgeschrieben und vielleicht auch intern 100-mal besprochen haben, aber das in der Außenkommunikation dann doch immer wieder hinten runterfällt, weil wir beispielsweise vielleicht manchmal so unter Strom stehen, dass wir da gar keine Zeit haben. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe so ein Erlebnis gehabt, da kam morgens um 7:30 ein Monteur einer Firma vorbei. Die wollten in meinem Privathaus unten die Heizungsanlage warten. Ja, und dann klingelt es und ich gehe dann halt irgendwie runter, weil ich wusste ja, dass ich den reinlasse. Ich hatte gesagt, kommen Sie morgens, dann lasse ich Sie rein, dann kann ich dann abhauen, weil ich was anderes zu tun hatte. Aber jetzt war die Sache folgende. Ich gehe also runter zur Tür, öffne die Tür, steht da irgend so ein Monteur vor mir, hat zwei Koffer in der Hand und sagt einfach nur, ich soll die Heizungsanlage warten. Ja, ich sage, kein Problem, kommen Sie rein. Und dann habe ich ihn runtergeführt und habe ihm dann im Prinzip die Heizungsanlage gezeigt und habe gesagt, dann viel Erfolg. Und wenn Sie fertig sind, ziehen Sie einfach die Tür zu. Aber tatsächlich habe ich gedacht, okay, der hat ja irgendwann mal diese Koffer abgestellt, sonst hätte er ja die Klingel nicht drücken können. Warum hat er die Koffer gleich wieder in die Hand genommen? Warum hat er nicht gewartet, bis ich komme und hätte dann, wie das in unserem Kulturkreis üblich ist, mir einfach die Hand gegeben und gesagt, guten Morgen, Herr Semmelroth, weil ich meine, auf seinem Auftragszettel steht, dass der Kunde Semmelroth ihn um 7.30 Uhr sehen möchte. In meinem Haus wohnt nur eine Person, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand zufällig denselben Namen trägt, wenn er die Tür öffnet, ist relativ hoch. Und selbst wenn ich jetzt vielleicht nur der Haushälter gewesen wäre, wäre ich sicherlich nicht böse gewesen, hätte er gesagt, guten Morgen, Herr Semmelroth. Und ich hätte vielleicht gesagt, ja, ich bin gar nicht Herr Semmelroth, der Semmelroth ist schon wieder am Arbeiten, ich bin da gar, weiß ich nicht, Herr Schmitz, aber ich kann Sie reinlassen. Das heißt, es wären keine Nachteile entstanden. Aber wenn wir uns doch darüber einig sind, dass Kunden und allgemein Menschen Wert darauf legen, mit Namen angesprochen zu werden, eine kleine Form der Wertschätzung zu erfahren und so weiter, dann ist doch die Begrüßung der einfachste Weg, den man bei jedem einzelnen Kundenkontakt auch immer wieder, ich sag mal, einbringen kann und den man auch immer wieder festigen kann. Und wenn du sagst, ja, das ist uns super wichtig und da achten wir auch drauf und so weiter, dann aber nachher im Außen deine Leute das nicht vernünftig an PS auf die Straße bringen, dann hast du ja ein Dismatch zwischen, was wollen wir eigentlich tun und was tun wir. Aber tatsächlich ist ja für den Kunden relevant, was hat er erlebt, nicht was hast du geplant. Und von daher möchte ich dich an dieser Stelle einfach nur mal dafür sensibilisieren, mal zu verifizieren, ob deine ganzen Basics, die ihr einfach klar gemacht habt, ob die wirklich auch so gelebt werden. Und deshalb glaube ich, ist es manchmal auch spannend, wenn du als Chef vielleicht mal sowas machen würdest wie Mystery Shopping. Heißt einfach, dass du vielleicht mal selber guckst, was wäre eigentlich, wenn du mal von extern mit einer unbekannten Nummer oder von dem Telefonanschluss eines Freundes oder so in der Firma anrufst oder sogar deinen Freund dann jetzt noch eine andere Stimme anrufen lässt, um einfach mal einen Termin abzustimmen oder vielleicht mal zu fragen, wie man mit denen zusammenarbeiten kann, um einfach auch mal zu gucken, werden die Anrufer am Telefon so begrüßt, wie ihr das besprochen habt, oder haben deine Mitarbeiter zwar in dem Tag, wo du denen das beigebracht hast, signalisiert, ja, machen wir jetzt so, aber jetzt doch wieder alte Muster aufgewärmt oder einen eigenen Weg gewählt und so weiter. Das heißt, immer wieder darauf achten. Und dann ist es eben so, ich möchte ja noch ein paar andere Fragen mitgeben. Einfach alle um dieses Szenario herum. Was muss passieren, damit dich jemand testet? Und was muss passieren, damit jemand wiederkommt? Und damit dich jemand testet, musst du sichtbar sein. Deshalb passt das alles so ein bisschen miteinander zusammen. Aber eine Frage, die du dir beantworten solltest, ist, wie leicht ist es, dich einfach mal zu testen? Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Restaurant. Um ein Restaurant zu testen, musst du nur einmal Essen bestellen. Das heißt, du brauchst auch tatsächlich nur ein einziges Essen. Du musst nicht erst eine ganze Festgesellschaft mitbringen, du musst nicht erst ein ganzes Team mobilisieren. Du kannst mit einem Essen aus meiner Sicht viel in einem Restaurant testen. Das heißt, wenn das Essen jetzt vielleicht 50 Euro kostet mit Getränken und je nachdem, ne, dann ist es einfach so, für einen sehr, sehr kleinen Invest kriegst du schon einen sehr, sehr guten Überblick darüber, ob diese Location das erfüllt, was du erwartest. Und jetzt übertrag das mal auf dein Business. Wie leicht ist es, dich zu testen? Was ist der minimale Invest, den ein Kunde tätigen muss, um dich einfach mal zu erleben? Und kann es nicht eventuell einen günstigeren Weg geben? Weil je leichter du es machst, dich zu testen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das einfach mal tun werden. Und je mehr Leute dich testen, je mehr Leute dich kennenlernen, je höher ist natürlich die Chance, dass daraus dann auch Leute entstehen, die nachhaltig mit dir und langfristig mit dir zusammenarbeiten wollen. Denn es beginnt ja immer mit dem Test. Aber wenn die erste Hürde, dich zu testen, schon extrem hoch ist, dann wird der eine oder andere halt im Endeffekt diesen Test nie machen und damit nie die positive Erfahrung sammeln. Und damit wirst du mit dieser Person vielleicht nicht über 10 oder 20 Jahre zusammenarbeiten können, weil die schon gar nicht bereit war zu starten. Und deshalb ist es wichtig, du musst irgendein Angebot machen, was dich testen lässt. Wenn du jetzt zum Beispiel Beratungsleistungen erbringst, würde ich vielleicht anfangs erstmal über ein Erstgespräch nachdenken, was vielleicht dann nicht einfach nur so ein allgemeines Verkaufsgespräch ist, sondern wirklich ein Beratungsgespräch. Deshalb würde ich es auch abrechnen. Wie das geht, habe ich in meinen Büchern genau erklärt. Dann würde ich vielleicht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, was Komplexeres machst, erstmal drüber nachdenken, nicht direkt die ganze Lösung und Umsetzung und Implementierung und so weiter zu verkaufen, sondern tatsächlich mal drüber nachzudenken, nur einen Workshop anzubieten. Der Workshop kann ja auch sehr kurz ausfallen, 2,5 Stunden oder was, um erstmal so mit dem Kunden die tatsächliche Ausgangssituation konkret zu erarbeiten und auch die Zielsetzung abzustimmen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man isoliert verkaufen könnte, um dem Kunden einfach die Chance zu geben, dich zu testen. Ich habe zum Beispiel meine Augen ja operieren lassen. Als ich meinen Sohn bekommen habe, war ich tatsächlich kurz vorher Brillenträger geworden. So im Alter von 37, 38 Jahren hatte ich eine Brille bekommen. Und dann war es so, als mein Sohn so ja knapp ein, vielleicht 2 Jahre war und ich den, wenn ich den auf dem Arm hatte, hat er mir immer ins Gesicht geschlagen. Und das war halt einfach sehr unangenehm mit dieser Brille. Und wenn ich mit dem ins Schwimmbad gegangen bin, dann konnte ich den nicht sehen, weil mit der Brille war dauernd Wassertropfen drauf, war ätzend. Ohne Brille war plötzlich ätzend. Und da habe ich gesagt, das muss wieder weg, dieses Ding. Und dann bin ich auch in so eine Augenklinik gefahren, habe gesagt, hey, Sie müssen mich da operieren und das muss da weg. Ich will ohne Brille wieder schauen können und so weiter. Und dann hat er mir auch gesagt, ja klar kann ich Sie komplett operieren, aber lassen Sie uns doch erstmal ein paar Voruntersuchungen machen. Und dann habe ich durch diese Voruntersuchung ja die Chance gehabt, mal deren Professionalität zu erleben, weil die haben mich dadurch 7 oder 8 Geräte geführt, ich weiß heute nicht mehr so ganz genau. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, die sind wirklich vom Fach, die machen hier keine Experimente an der lebenden Person, die folgen hier einem strukturierten Prozess, die wollen auch eine gewisse Ergebnissicherheit garantieren und dadurch war ich dann nachher total sicher, fühlte mich total gut aufgehoben, habe natürlich dann auch die große Operation beauftragt und wenn du mich heute auf Social Media siehst, wirst feststellen, ich habe keine Brille mehr. Das heißt aber, durch den Test war es für mich halt einfach gut, da das Vertrauen aufzubauen für so eine große OP, weil du lässt ja auch nicht jeden an deinem Auge rumfummeln. Und gleichzeitig ist es ja auch so, der Test begann ja eigentlich schon vor den Voruntersuchungen, einfach dadurch, dass es eine echte Location gab, die repräsentativ war, wo ich hingefahren bin, wo ich dachte, wow, das ist aber ein krasser Laden hier und so weiter. Das heißt also, übernimm mal diesen Gedankengang und überleg, was musst du bei dir alles machen, um Leute zum Test zu bringen und dann auch auf Anhieb irgendwie zu begeistern, dass sie zumindest mal in ihrer Grundannahme bestätigt werden, ich bin hier richtig. Die machen das schon was länger. Ich glaube, ich habe es hier mit Profis zu tun. Ich glaube, ich sollte mich hier mit denen mal tatsächlich, ich sag mal, intensiver beschäftigen. Und ich sollte vielleicht auch keiner weiteren Anbieter in Betracht ziehen, sondern eher mit den Ansprechpartnern hier vor Ort mal drüber nachdenken, ob wir nicht zusammen irgendeine Lösung finden, die jetzt deine Situation verbessern könnte. So, das heißt, erste Frage, wie leicht kann man sich testen? Die zweite Sache ist, wie bleibst du dann mit den Menschen in Kontakt? Weil nicht jeder wird direkt einen Folgeauftrag erteilen. Manche werden vielleicht dann, wie ich jetzt in diesem Beispiel, mit dem wir hier in diese Podcast-Folge gestartet sind, nur einmal im Jahr da zum Essen erscheinen. Das heißt, egal was der für mich tut, ich würde nicht zwischendurch bei dem vorbeischauen. Das heißt, die Marketingüberlegungen sind da Quatsch. Aber hier in deinem Business Case, gerade wenn du Dienstleister bist, lebst du ja häufig schon davon, dass der Kunde einfach mehrmals im Jahr mit dir Kontakt aufnimmt. Aber nicht jeder, der dich heute getestet hat, hat morgen direkt einen großen Folgeauftrag für dich. Du musst den aber immer wieder an dich erinnern. Das heißt, du musst mit dem im Kontakt bleiben. Das Geld liegt häufig im Follow-up-Prozess. Und du musst jetzt natürlich die Mischung schaffen zwischen nicht zu penetrant, gleichzeitig aber auch nicht zu, ich sag mal, uninteressant, sodass derjenige dich dann aus den Augen verliert. Und deshalb ist es hier auch, ja, ich sag mal, Qualität des Kontakts, Frequenz des Kontakts und diese ganzen Sachen, die du dir überlegen musst. Und du musst vor allen Dingen auch ein Gefühl dafür kriegen, wann sind die Leute im richtigen Stadium für den nächsten Schritt? Welche Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Leute besser kategorisieren zu können? Wenn du mit so einem professionellen CRM-System arbeitest, kannst du mit so einem Scoring-Ansatz arbeiten. Dann kannst du sagen, wenn die und die Merkmale erfüllt sind, kriegt er so und so viele Punkte. Das bedeutet, er ist für die nächste Stufe qualifiziert oder er ist noch nicht qualifiziert, damit du nachher auch, wenn du ganz, ganz viele Kontakte professionell sammelst, du irgendwie auch ein System hast, an dem du dich orientierst, was die Nachbearbeitung angeht, weil du kannst ja nicht alle gleich behandeln, dann ist es so ein Gießkannenansatz. Du musst ja schon irgendwie strategisch da vorgehen, das muss man mal in Ruhe ausarbeiten. Dann musst du aus meiner Sicht aber auch schauen, was kannst du tun, um mit dem Kunden eine persönliche Beziehung herzustellen. Das heißt also, wenn jemand beispielsweise bei dir kauft, und das wirst du ja, wenn du mal reflektiert hast, was ist neben dem Inhalt noch wichtig im Hinblick auf das Restaurant auch für dich selber festgestellt haben, es geht nicht immer nur um die Qualität der Ware. Weil wenn das Essen super ist, aber alle da drin behandeln dich einfach ganz schlecht und sind dir total unsympathisch und so weiter, dann wirst du auch nicht mehr wiederkommen, weil die persönliche Ebene nicht stimmt. Und deshalb ist eben wichtig, dass auch die persönliche Ebene stimmt und dafür musst du natürlich was tun. Und gerade wenn du jetzt auch tatsächlich ein größeres Unternehmen hast mit mehreren Mitarbeitern, die vielleicht alle auch Berührungspunkte mit dem Kunden haben, musst du aus meiner Sicht halt auch gucken, dass es irgendwie so eine einheitliche, naja, ich sag mal, Erlebniswelt für den Kunden gibt. Weil wenn der nachher das Gefühl hat, er wird von den Mitarbeitern unterschiedlich gut betreut, dann entsteht natürlich auch der Wunsch des Kunden, immer mit einem speziellen Mitarbeiter nur Kontakt zu haben, was unheimlich große Engpässe auslöst und was natürlich dann auch vielleicht dazu führt, dass der Kunde wegläuft, wenn der Mitarbeiter mal kündigt. Und deshalb glaube ich immer, der Kunde muss nicht Kunde eines Mitarbeiters und nicht Kunde von dir sein, sondern er muss Kunde eines Systems sein und dieses System muss von allen in deiner Firma auch erlebbar gemacht werden. Und dafür musst du halt dafür sorgen, dass alle auch eine gewisse einheitliche Vorgehensweise haben. Standards, Prozesse und solche Sachen sind da einfach so ein bisschen das Fundament. Aber es geht natürlich noch um viel, viel mehr. Und du musst einfach dafür sorgen, dass alle auch viel dafür tun, dass die persönliche Ebene gut klappt. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, wenn du als Chef, Chefin in so einem Unternehmen gestartet bist und dann tatsächlich auch nach kürzerer Zeit einige Mitarbeiter beschäftigen konntest, dann ist ja unabhängig davon, wie gut du fachlich bist, nachweislich auch verkäuferisches und kommunikatives Talent vorhanden, weil sonst hättest du es nicht geschafft, die Firma voranzubringen. Erfinder, die fachlich brillant sind, aber nichts im Verkauf und nichts im Marketing drauf haben, aber auch gar nichts, die sind dann ja häufig auch auf externe Leute angewiesen oder werden mit dieser Erfindung niemals durchstarten, weil es einfach nicht gelingt, die notwendigen Geschäftsaktivitäten loszutreten und dann halt auch darüber Kunden zu gewinnen und dann mit mehr und mehr Kunden auch ein Team aufzubauen. Das heißt, wem das aber gelungen ist, der hat ja erkennbar irgendwelche verkäuferischen Skills und irgendwelche kommunikativen Skills und der ist dann im Normalfall auch in der Lage, vielleicht zu networken und Beziehungen zu neuen Leuten aufzubauen und Leute zu motivieren, auch mal tiefer in den Kontakt und den Austausch einzusteigen und vielleicht dann auch mal ein Geschäft zu starten und so weiter. Aber diese Skills musst du ja letztlich auch auf deine Leute übertragen, weil sonst bist du ja weiter der Engpass in deinem Unternehmen. In meinem Buch, warum darfst du nicht der Top Verkäufer in deinem Unternehmen sein, wird das genau erläutert, warum es nicht von Vorteil ist, wenn du der beste Verkäufer in der Firma bist. Das fühlt sich zwar super gut an und das ist auch für dich vielleicht einfach ein schönes Gefühl, dass alle dich super finden und dass, wenn du irgendwo hingehst, dass das auch immer zu Aufträgen führt und so weiter. Aber tatsächlich ist es ja so, jeder deiner Leute, der Kundenkontakt hat, kann auf der einen Seite natürlich den Kunden darin bestätigen, weiter bei dir Kunde zu werden oder sich irgendwie perspektivisch mal neu zu orientieren. Und deshalb ist diese Fähigkeit, die persönliche Beziehung aufzubauen, zu pflegen, zu intensivieren und vielleicht dann auch über Empfehlungen und so weiter weiter auszurollen, wichtig, dass das jeder Einzelne drauf hat. Und dafür musst du dir auch Zeit nehmen. Du musst diese Sachen immer wieder nicht nur sensibilisieren, also die Leute darauf hinweisen, dass wichtig ist und was man alles machen könnte, sondern du solltest halt auch gucken, dass die Leute das wirklich verinnerlichen und schauen, kriegen die das wirklich auch umgesetzt. Weil ja, machen wir so und habe ich gestern so gemacht, liegen häufig sehr, sehr weit auseinander. Die Bereitschaft ist vielleicht da, aber die Skills und was weiß ich fehlen. Oder unter Druck verfallen die Leute lieber wieder in die Dinge, die sie schon immer so gemacht haben. Und das bringt dich dann halt nicht ans gewünschte Ziel. Deshalb achte darauf. Dann ist aber auch so, du musst noch gucken, welche Leistungen bietest du um die eigentliche Kernleistung herum drum noch an, weil du damit natürlich auf der einen Seite vielleicht auch mehrere Möglichkeiten schaffst, damit jemand Zugang zu dir bekommt. Das heißt also, stell dir jetzt mal wieder dieses Restaurantbeispiel vor. Du könntest natürlich sagen, ich mache hier ein Mehrgänge-Menü, aber wenn es jetzt Mittag ist und einer ist dann nur mal kurz sozusagen in der Stadt unterwegs und vielleicht auch als Mann irgendwann dann genervt und denkt sich so, oh Mensch, ich brauche mal eine Pause, der will vielleicht nur kurz was trinken oder so, ne, während die Frau entweder weiter einkaufen geht oder sich auch mal kurz hinsetzt. Das heißt aber, du musst natürlich auch mehrere Möglichkeiten bieten, mit dir erstmal in Kontakt zu kommen. Also im Restaurant wäre es jetzt, du könntest natürlich einfach mal Eis verkaufen. Das ist ja eine isolierte Mahlzeit für den einen oder anderen oder auch ein Anlass, irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Du könntest vielleicht auch einfach gucken, dass du nur Getränke anbietest oder ne, irgendwie einen kleinen Herpen für ein schnelles Lunch oder eben natürlich auch ein umfangreiches Menü, zum Beispiel für ein romantisches Dinner abends oder. Das heißt, überleg einfach mal für dich, nicht nur wie leicht lässt man dich testen, kann man dich testen, sondern auch gibt es mehrere Möglichkeiten, dich zu testen, weil je mehr Möglichkeiten du hast, desto höher ist oder desto breiter ist ja dein Trichter, Funnel, wie es heute so schön heißt. Und wenn du dann mehrere Top-of-the-Funnel-Produkte hast, mehrere Möglichkeiten, dich zu testen, dann wird der eine oder andere ja vielleicht auch sagen, ich präferiere diesen Eingangspunkt, der andere den und dann hast du einfach eine größere Reichweite. Das ist ja zum Beispiel auch die Strategie, die wir hier verfolgen. Schau mal, ich mache jetzt einen Podcast, ich mache YouTube-Videos, ich mache Insta-Videos, ich mache TikTok-Videos, ich mache viele Posts auf LinkedIn, ich mache ein bisschen Facebook und lauter so Sachen. Auch Leute, die mir bei WhatsApp auf dem Status folgen, kriegen immer mal wieder Informationen. Wir machen noch ein paar andere Sachen, um einfach mehrere Leute abzuholen auf verschiedenen Plattformen. Oder beispielsweise habe ich mehrere Bücher geschrieben, einfach weil nicht jeden der Titel direkt auf Anhieb anspricht. Das heißt, der eine kauft das Buch, der andere kauft das Buch, der dritte kauft wieder ein anderes Buch und so weiter und so weiter. Das heißt also, du musst mehrere Möglichkeiten schaffen, dich zu testen, weil wenn dann einer nachher keine weiteren Geschäfte mit dir machen möchte, ja gut, hat sich deine Ausgangsbasis ja nicht verändert, sondern der hat einfach nur dich kennengelernt und daraus kannst du vielleicht auch was ableiten, lernen. Selbst jemand, der nicht bei dir kauft, könnte ja als wertvolle Feedbackquelle genutzt werden. Wenn du die Leute vernünftig identifizierst, mit denen eine vernünftige Beziehung aufbaust, dann ist ja der eine oder andere vielleicht sogar bereit, dir konkret zu sagen, warum er keine Geschäfte mit dir machen möchte. Und dann kannst du ja für dich validieren, ist das relevant? Also müsste ich darauf reagieren und mein Angebot oder meine Vorgehensweise, mein Auftreten, meine Argumentation, meine Unterlagen oder so weiter optimieren? Oder müsste ich einfach sagen, das ist super, dass der nicht mit mir arbeiten will, weil so wie der ist, passt er auch nicht zu mir. Das heißt, ich erreiche genau durch meine Positionierung und durch meine Vorgehensweise, dass ich eben nicht so viel Zeit mit den falschen Kunden verbringe. So, das heißt also, du brauchst mehrere solche Möglichkeiten und das ist eben ein komplexer Prozess, über den man sich Gedanken machen muss. Und du solltest dann natürlich auch nochmal die Frage beantworten, wie kannst du Kunden dazu motivieren, dich häufiger zu testen? Das heißt also, wie schaffst du es, dass ein Kunde, der vielleicht noch nicht eine langfristige Zusammenarbeit mit dir eingehen will, immer mal wieder auf dein Angebot zurückkommt, um darüber vielleicht dann auch einfach mehr Vertrauen aufzubauen, um dann irgendwann einen größeren Sprung in eine intensivere Zusammenarbeit zu starten. Das heißt, manchmal muss man ja einfach nur auf Dauer in Kontakt bleiben, immer mal wieder Möglichkeiten bieten, immer mal wieder mit jemandem in die Interaktion einsteigen und immer wieder aber auch darauf achten, dass bestimmte positive Erlebnisse, die dann ja irgendwann auch erwartet werden, zuverlässig eintreten, weil sonst entsteht natürlich hier in irgendeiner Form eine gewisse Enttäuschung. Und wenn das dann nach hinten raus gefühlt irgendwie ja, komischer wird, also man fühlt sich nicht mehr so gewertschätzt, nicht mehr so umworben, nicht mehr so gut bedient, findet sich vielleicht auch nicht mehr so individuell angesprochen, dann bringt dir das Ganze natürlich dann auch irgendwann nach hinten raus nicht den gewünschten Auftrag. Von daher, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Fakt ist, du musst sichtbar sein, sonst testet dich keiner. Wenn du aber sichtbar bist, musst du halt auch Tests haben, die machbar sind. Und dann müssen die Tests überzeugen. Das ist so ein bisschen das ganze Thema dieser heutigen Folge gewesen. Vielleicht hörst du dir die Folge jetzt, wenn du im Auto bist, irgendwann nochmal im Büro an, schreibst dir die Fragen raus, überlegst dann vielleicht auch mal im Team, wie man dazu Antworten definieren könnte, evaluierst dann auch mal, gibt es da bereits Referenzfälle zu, gibt es vielleicht auch gute Kunden, die bestimmte Touchpoints mit euch hatten, sodass ihr zum Beispiel die Customer Journey des Idealkunden, den ihr ja jetzt schon habt, nochmal rückwärts betrachtet nachvollziehen könnt, um dann auch zu überlegen, wie haben wir den eigentlich dazu damals bekommen, hier mit uns zu starten, was war damals sozusagen der Schlüsselerfolgsfaktor, damit wir hier diese Person überhaupt erreichen konnten, wie haben wir die über welche Zeitspanne und mit welchen Touchpoints und welchen Argumentationen und welcher Frequenz und so weiter vernünftig ongeboardet und abgeholt, wer hat vielleicht auch dann so eine Begeisterung gespürt, dass er euch aktiv weiterempfohlen hat. Also gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die man dann daraus ableiten kann. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt einfach nicht nur die Podcast-Folgen der Reihe nach durchhörst, um einfach zu sagen, ach ja, ist immer irgendwie kurzweilig und so, sondern dass du auch wirklich daraus irgendwelche Arbeitsergebnisse ableitest und dann auch damit irgendwelche Fortschritte erzielst und vielleicht dann auch zu einem anderen Zeitpunkt mal eine Rückmeldung gibst, was hat das tatsächlich auch für dich für neue Ergebnisse gebracht, weil ich mache das ja hier im Kern auch darum, damit ich dir einfach zeigen kann, hey, wenn du was tust, kommen auch Ergebnisse, weil ich ja an das Motto Umsatz kommt von Umsätzen glaube. Und deshalb ist es natürlich schön, ich kann dir den Impuls geben, aber ich bin ja auf dich angewiesen, dass dann auch die gewünschten Ergebnisse eintreten, weil die Umsetzung kann ich nicht komplett für dich alleine machen. Ich kann die begleiten, aber ich kann die nicht machen. Von daher würde ich mich einfach freuen, wenn du mich da auf dem Laufenden hältst. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du den Podcast auch gut bewertest, wenn du dann natürlich vielleicht auch ein paar anderen Leuten den Tipp gibst, hier mal reinzuholen, mal ein Abo dalässt, wenn du mir irgendwelches Feedback auch in die Kommentare schreibst oder mich über LinkedIn kontaktierst. Und ansonsten freue ich mich natürlich dann auch, wenn du vielleicht einfach bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. An dieser Stelle gute Fahrt, guten Tag noch, was immer jetzt noch für dich ansteht und dann bis zum nächsten Mal.